Deutschlandfunk, Europa heute.
Ginge es allein ums Geld, dann wäre die Europäische Union größtenteils eine Verteilmaschine von Agrarsubventionen. Mehr als ein Drittel des EU-Haushaltes geht für die Landwirtschaft drauf. Und das soll nach dem Willen der Politik auch erst einmal so bleiben. Nach welchen Kriterien die knapp 390 Milliarden Euro künftig an die Bauern ausgeschüttet werden, das könnte sich allerdings ändern. Umwelt- und Klimaschutz sollen im nächsten EU-Haushalt eine größere Rolle spielen. In welchem Umfang, sprich wie viele Vorgaben die Europäische Union den Bauern bei Umwelt und Klima machen will, das dürfte sich in dieser Woche entscheiden. Denn heute verhandeln nicht nur die EU-Agrarminister über die gemeinsame Agrarpolitik, sondern auch das Europaparlament. Ende der Woche könnte eine Entscheidung da sein. Harald Grete ist Professor für Agrarpolitik an der Humboldt-Uni Berlin und Vorsitzender des Agrarbeirates beim Bundeslandwirtschaftsministerium. Ich habe ihn kurz vor der Sendung gefragt, ob er in dieser Woche mit einem Durchbruch für eine klima- und umweltfreundlichere Landwirtschaft rechnet.
Ich gehe davon aus, dass man sich im Ministerrat voraussichtlich einigen wird und eine gemeinsame Linie abstimmen. Ich würde das allerdings nicht als Durchbruch für eine klima- und umweltfreundliche gemeinsame Agrarpolitik betrachten. Weil alles das, was an Kompromissen im Raum steht, an möglichen Kompromissen, eigentlich bei weitem nicht ausreicht, um dem aktuellen Handlungsbedarf angemessen zu begegnen.
Dann lassen Sie uns über eine Kompromisslinie mal sprechen im Europäischen Parlament, das ja auch in dieser Woche entscheidet. Da zeichnet sich ein Kompromiss ab. Eine Mehrheit der Abgeordneten will, dass ein Drittel der Direktsubventionen an Umwelt- und Klimaprogramme geknüpft werden sollen, sogenannte Eco-Schemes. Ist das ein wichtiger Schritt?
Das ist in der Tat ein wichtiger Schritt. Bisher ist es ja nur so, dass der Kommissionsvorschlag diese Eco-Schemes freiwillig vorsieht. Und in welchem Umfang die Mitgliedstaaten sie dann umsetzen, ist völlig offen. Es gibt auch nicht wenig Mitgliedstaaten, die dafür plädieren, das gar nicht verpflichtend zu machen. So ein Budget herauszugreifen und zu sagen, das soll für Umwelt- und Klimaschutz eingesetzt werden, wäre ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Allerdings müssen wir auch berücksichtigen, dass wir insgesamt immerhin mehr als 50 Milliarden Euro jedes Jahr in der gemeinsamen Agrarpolitik verteilen. Und da ist 30% des Gesamtbudgets dann gar nicht so viel. Denn der Rest wird überwiegend eingesetzt für relativ wenig an konkreten Zielen orientierte pauschale Flächensubventionen.
Und auch hier sagen Sie, wäre.
Ja, das wäre. Wir haben, wie gesagt, wir haben Mitgliedstaaten, die deutlich weniger fordern, bis hin zu gar nicht. Der deutsche Kompromissvorschlag, zumindest nach dem, was wir diese Woche der Presse entnehmen können, liegt bei 20%. Das ist schon mal deutlich weniger. Es ist noch unsicher, ob im Ministerrat diese 20% durchgehen. Und das ist einfach zu wenig. Also aus wissenschaftlicher Sicht, es gibt ja viele Räte und Beiräte in Deutschland und auch auf europäischer Ebene, die Empfehlung machen zu dieser Agrarpolitik. Und da muss man einfach sagen, es gibt keinen Grund für pauschale Flächensubventionen, außer die Erbringung von Gemeinwohlleistungen. Das heißt, das, was wir da zurzeit haben, diese 100%, die müssen langfristig zu 100% eingesetzt werden für gesellschaftliche Ziele. Und da 70% zu belassen in der heutigen Form von Direktzahlung, das wird ja festgeschrieben für weitere 7 Jahre, das ist bedauerlich.
Es steht ja bei den Direktzahlungen, die ja, wie Sie ja sagen, immer noch der Maßstab sind, eine Kappungsgrenze im Raum. Sehen Sie da Möglichkeiten für einen Kompromiss?
Diese Kappungsgrenze halte ich grundsätzlich für Unsinn. Da werden so ein bisschen kosmetisch die Auswüchse der Direktzahlung kaschiert. Natürlich ist es so, dass wenn man pauschale Flächensubventionen hat, dass dann diejenigen besonders viel kommen, die viel Flächen bewirtschaften. Und da will man dann sozusagen bei den Betrieben, die besonders groß sind, abschneiden. Das hilft aber auch nicht wirklich, weil es am Ende aufgrund vieler Ausnahmeregelungen nur wenige Betriebe sein werden, wo man abschneidet. Und außerdem die Frage der Betriebsgröße für die Umwelt- und Klimawirkung relativ irrelevant ist. Statt dort zu kappen und diese Direktzahlung sozusagen hier und dort ein wenig zu reparieren, sollte man sagen, wir nehmen das Geld und honorieren damit Leistung, wie das in den Eco-Schemes und auch in anderen Teilen der Agrarpolitik, in der sogenannten zweiten Säule, das Modell ist. Und wer dann diese Leistung erbringt, der soll das Geld bekommen, ob das nun große Betriebe sind oder kleine Betriebe.
Wer ist denn aus Ihrer Sicht der größte Blockierer?
Das ist schwer, das so eindeutig zu gruppieren. Insgesamt kann man feststellen, dass die Ost- und Südosteuropäer deutlich geringeres Interesse daran haben, Budgets für die Agrarumweltpolitik festzuschreiben. Aber auch in dem westlichen Teil der Europäischen Union gibt es viele, die gerne viel über Agrarumwelt und Klimaschutz reden, aber de facto auch ganz froh sind, wenn ein Großteil der Subventionen in den pauschalen Flächensubventionen bleibt. Insofern wäre ich vorsichtig damit, sozusagen aus den geäußerten Statements von Ministerinnen und Ministern so eindeutig abzulesen, wie die wirklichen Positionen sind. Insgesamt sind es vor allen Dingen diejenigen in den Mitgliedstaaten, die das gegenwärtige System erhalten wollen, also ein Interesse daran haben, dass hohe Subventionen für landwirtschaftliche Flächen gezahlt werden. Das sind Bodeneigentümer und auch ein zu großer Teil der Landwirtschaft, wo das bisher so eingeschätzt wird, dass das für sie eine langfristig sinnvolle Politik ist.
Also Sie sehen da wirklich schwarz?
Ja.
Das sagt Harald Grete, Agrarexperte an der Humboldt-Universität in Berlin. Mit ihm sprach ich über die Woche der Entscheidungen bei der Agrarreform der Europäischen Union.